Bayern 2 präsentiert Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
Ich habe mich nach dem Paradies gesehnt mein Leben lang. Ich habe es gesucht. Doch ich weiß jetzt, dass es nicht in der Vergangenheit liegt, sondern in der Zukunft.
Es geht eigentlich im Grunde genommen um Erlösung. Geschichte darf nicht absurd sein. Die Geschichte darf nicht umsonst sein. Es wird trotzdem gut ausgehen. Alles, was wir tun, hat einen Sinn. Die Befreiung der Menschheit. Am Ende steht ein neuer Mensch.
Die Revolution endet nicht in dieser Welt. Und der Kommunismus wird auch noch im Himmel fortbestehen. So wie der blaue See den blauen Himmel spiegelt, so wird auf der Erde das Himmelreich sein.
Wie lebe ich auf Hoffnung hin, wenn ich sehe, das ist beschissen. Die Welt ist unmöglich. Wie halten wir heute die Dimension der Utopie offen?
Die Geschichte darf nicht absurd sein.
Deshalb gibt es das Paradies in der Zukunft.
Das Leiden der Menschen muss einen Sinn haben.
Deshalb gibt es sie, die Befreiung der Menschheit, den neuen Menschen, etwas vom Himmel auf Erden.
Die Ausbeutung, die Unterdrückung, das Elend ist menschenunwürdig und nicht Gott gewollt.
Deshalb gibt es die Hoffnung.
In der Theologie der Befreiung gehen Jenseits- und Diesseits-Hoffnung, religiöse Heilserwartung und politische Utopie eine sehr enge Verbindung ein. Es ist eine Theologie, die nicht im theologischen Zentrum der Welt, nicht in Europa entstand, sondern in Lateinamerika.
Es wäre ungerecht, das jüngste Ungericht, wenn es sie nicht gäbe. Es gibt sie, die Auferstehung, denn sonst werden nicht befreit, die vor der Revolution starben. Die Abschaffung des Todes, aber zuerst natürlich die Abschaffung des Geldes.
Die Gedichtpassagen stammen von dem Priester, Dichter, Revolutionär und späteren Kulturminister Nicaraguas, Ernesto Cardinal.
Ich bin zur Theologie der Befreiung aus einer inneren Überzeugung herausgekommen, wo ich mich gefragt habe, was muss ich tun, um die christliche Botschaft heute authentisch zu leben.
Professor Raoul Fornet Betancourt ist Theologe und Philosoph, arbeitet als wissenschaftlicher Referent am Institut Missio in Aachen und hat zahlreiche Bücher zur Theologie der Befreiung geschrieben und herausgegeben.
Ich bin gebürtiger Kubaner, habe das Land verlassen, habe in Spanien, Frankreich, auch in Deutschland studiert, aber bin in Peru 2 Jahre tätig als Entwicklungshelfer. Und in diesem Zusammenhang kam ich in direkten Kontakt mit der Theologie der Befreiung. Auch diese Zeit kommt übrigens meine Freundschaft mit Gustavo Gutierrez in Lima, als ich ihn da kennengelernt habe in einem Armenviertel, wo ich dann ihn zuschauen konnte, sozusagen, bei der Arbeit.
Der Peruaner Gustavo Gutierrez ist einer der Mitbegründer der Theologie der Befreiung. Er tat das, was seit Anfang der 50er Jahre einige katholische Priester in den Armenvierteln Lateinamerikas versuchten, eine Mischung aus Seelsorge und Sozialarbeit. Das Leben der Menschen war von Hunger, Ausbeutung und Unterdrückung geprägt. Gustavo Gutierrez wandte sich aber gegen eine paternalistisch bevormundende Hilfe von außen. Ihm und seinen Mitstreitern ging es nicht darum, dass die Unterentwickelten einmal so leben könnten, wie die heute bereits Entwickelten. Ziel sei ein anderes Leben, eine andere Wirtschaft, ein anderes Sozialverhalten, ein anderer Umgang mit der Natur. Es ginge nicht um die Entwicklung nach fremden Maßstäben, sondern um die Befreiung nach eigenen, beziehungsweise nach Maßstäben, die aus der Bibel ableitbar sind. Hoffnungsträger seien die Armen selbst. In ihnen läge das Potenzial einer wirklichen Veränderung. Gustavo Gutierrez schrieb:
Leben am Rande und die Ausbeutung des Menschen ist nicht die einzige Realität. Es gibt ein tiefes Sehnen nach Gerechtigkeit, eine große Fähigkeit zur Solidarität, um diese Gerechtigkeit zu erlangen, und eine überraschende Freudigkeit, das Leben zu feiern, trotz allem.
Die Frage der Gerechtigkeit ist eine erste Frage der Theologie und nicht eine sekundäre Frage. Die Frage nach einer gerechten Gesellschaft, das ist nicht eine Frage der Anwendung, sondern eine Frage der Prinzipien. Warum? Weil so ist die Überzeugung der Theologie der Befreiung. Die Option für die Armen kommt von Gott. Von daher gehört die Erneuerung der Gesellschaft im Sinne dieser Option für die Armen in der Fundamentaltheologie. Die ganze Theologie muss von diesem Zentrum, die Option Gottes für die Armen, aus neu gelesen werden.
Nächstenliebe, Solidarität, Gerechtigkeit, Gleichheit, das sind die Prinzipien der neuen revolutionären Gesellschaft, die in Lateinamerika verwirklicht werden sollten. Die Armen sind die revolutionären Subjekte. Gott, so glauben die Befreiungstheologen, habe die Armen auserwählt. Undenkbar wäre dieses politische Verständnis von Theologie ohne das Zweite Vatikanische Konzil. Es fand zwischen 1962 und 1965 statt. Eine zentrale Botschaft lautet: Glaube und Kirche müssen sich der Welt öffnen.
Der Zweite Vatikanische Konzil ist sehr wichtig für Lateinamerika, für die Entstehung der Befreiungstheologie, weil 1968 findet in Medellin die zweite Versammlung der lateinamerikanischen Bischöfe. Und diese Bischofskonferenz Lateinamerika hat einen einfachen Auftrag. Was sollen wir tun, um die Erneuerung des Konzils in Lateinamerika umzusetzen? Und da ist eigentlich für viele Kirchenhistoriker diese Konferenz von Medellin im August 1968 eigentlich die Geburtsstunde der Befreiungstheologie als Ergebnis der Entscheidung einer Lokalkirche. Und man sieht immer wieder, dass das Dokument Gerechtigkeit, da gewinnt die lateinamerikanische Kirche ein eigenes Profil von Medellin an in Richtung Theologie der Befreiung als Entscheidung einer Kirche der Armen.
Die Bischöfe Lateinamerikas verkünden:
Wir Menschen brauchen alle für unsere wirkliche Befreiung eine grundlegende Bekehrung mit dem Ziel, dass das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens zu uns kommt. Wir werden keinen neuen Kontinent haben ohne neue und erneuerte Strukturen. Es wird vor allem keinen neuen Kontinent geben ohne neue Menschen, die im Lichte des Evangeliums wirklich frei und verantwortlich zu sein wissen.
Politisch brisant waren die Forderungen nach neuen politischen und wirtschaftlichen Strukturen. In den 60er bis 80er Jahren herrschten in den meisten Ländern Lateinamerikas von den USA unterstützte brutale Militärdiktaturen, die eine rücksichtslose Ausplünderung, vor allem der indianischen und schwarzen Bevölkerung, polizeilich und militärisch absicherten. Die oft hungernden Armen hatten keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und Bildung. Die katholische Kirche stand in der Vergangenheit, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf Seiten der Herrschenden. Die Religion diente den Herrschenden als Rechtfertigungsideologie, den Unterdrückten als Beruhigungsmittel.
Von der marmornen Kanzel aus predigt ein Priester: Selig die Armen, denn sie sind die Auserwählten Gottes. Verglichen mit dem ewigen Leben, was ist da schon dieses Tal der Tränen?
So veranschaulicht ein Roman Manlio Arguettas die Situation. Wer das Tal der Tränen verlassen will, wer rebelliert, begeht eine Sünde und muss ewige Höllenqualen erleiden. Das ist die psychologische Seite der Unterdrückung. Und wenn das nicht reichte, half offene Gewalt. Die Gewalt, die das Christentum in Lateinamerika seit der Missionierung im 16. Jahrhundert begleitet hatte.
Wenn man von der christlichen Kirche spricht, insbesondere von der katholischen Kirche, man kann nicht dieses Kapitel der Missionierung der ersten Stunden ausblenden. Und das ist Schwert und Kreuz zusammen. Also diese verhängnisvolle Verbindung von kolonialer, imperialer Politik und Verbreitung des Glaubens, wenn man so will.
Die in Lateinamerika fast 500 Jahre bestehende Allianz von Thron und Altar, von Schwert und Kreuz, von Diktatur und Kirche begann mit der Bischofskonferenz in Medellin brüchig zu werden. Das Verhalten vieler Priester änderte sich. Der südamerikanische Romanautor Manlio Arguetta beschreibt es.
Nach dem Kongress war die Religion nicht mehr dieselbe. Die Priester kamen in normalen Hosen und wir merkten, dass sie Menschen aus Fleisch und Blut waren. Sie kamen, um zu sehen, wie wir lebten. Die vorherigen Priester kamen nie bis zu den Hütten. Sie führten uns in Genossenschaften ein, zum Wohl der anderen, um die Erträge zu teilen. Wir haben uns verändert. So war es schöner, zu wissen, dass so etwas wie Recht existiert. Recht auf Medizin, auf Essen, auf Schule für die Kinder.
Die Priester gingen an die Basis, lebten zusammen mit den Armen und regten ein solidarisches Miteinander an. Die Befreiungstheologie bildete so etwas wie den theoretischen Hintergrund dieses neuen Gemeindelebens. Im Alltag begann die Theologie mit der scheinbar ganz simplen Frage: Wie geht es uns?
Wie geht es uns? Das ist eine fundamentale Frage, die wir nur als Grußwort kennen. Wie geht's dir und weiter? Nein, nein, man soll bei dieser Frage stehen bleiben. Wie geht's dir? Also die Antwort ist nicht leicht. Und wenn man diese Frage so entwickelt, sie zum Beispiel eine Basis, wie geht es uns? Dann warum geht es uns so? Und drittens, was können wir im Lichte unseres Glaubens tun, damit es uns besser geht? Sehen, urteilen, handeln. Sehen, wie es uns geht, urteilen, über unsere Situation urteilen und dann handeln. Und das ist im Lichte des Sehen, im Lichte des Glaubens, urteilen im Lichte des Glaubens, handeln im Sinne des Glaubens. Also das ist, glaube ich, der Kernpunkt.
Zur zweiten Frage, warum geht es uns so, gehörte eine Analyse der politischen und wirtschaftlichen Situation. Die Antwort der Basisgemeinden und ihrer Befreiungstheologen: Es geht uns schlecht, weil die Reichen reich sind, indem sie die Armen arm machen. Nicht, weil Armut Gott gewollt, weil Arme dumm oder faul sind. Und die Mächtigen sind nicht mächtig, weil das so gewollt sei von Gott, sondern weil die Mächtigen den Armen ihre demokratischen Rechte und ihre politische Mitbestimmung verweigern. Bei dieser zweiten Frage griffen die Befreiungstheologen auf die Analysen der Marxisten zurück, was nicht heißt, dass sie für einen totalitären Staatssozialismus plädierten und allesamt Kommunisten waren. In den Dokumenten der Bischofskonferenz von Medellin distanzieren sich die Bischöfe ausdrücklich vom liberal-kapitalistischen System und vom marxistischen.
Beide Systeme verstoßen gegen die Würde des Menschen. Das erste System hat als Voraussetzung das Primat des Kapitals, seine Macht und seinen willkürlichen Gebrauch im Dienste des Gewinns. Das andere System, obwohl es ideologisch einen Humanismus verteidigt, sieht den Menschen mehr als Kollektivwesen und verwandelt sich in der Praxis in eine totalitäre Machtkonzentration des Staates.
Und auch in der dritten Frage, wie sollen wir handeln, wich die Antwort der Befreiungstheologen meistens ab von der der Marxisten. Die Armen sollten selbst handeln. Sie sollten es nicht Berufsrevolutionären oder Parteibonzen überlassen. Die Befreiungstheologen verstanden die Armen als Volk Gottes. In der Bibel fanden sie ein Vorbild: die Juden, die von den Ägyptern verschleppt und zur Arbeit gezwungen wurden. Im Buch Exodus im Alten Testament ist zu lesen:
Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie aus der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen.
So wie die Juden sich von der Knechtschaft befreit haben, sollten es auch die Armen tun, mit der Hilfe eines Gottes, der auf ihrer Seite steht. Und wie ein befreites Leben aussehen kann, dafür lieferte die Apostelgeschichte Hinweise.
Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam.
Die Alternative der Befreiungstheologie ist eine Zivilisation der Armut. Aber nicht dieser Armut, die tötet, sondern Armut als einfaches Leben. Von daher unterscheidet man in der Theologie der Befreiung zwischen Armen, die arm sind, weil sie nicht anders können, weil sie gezwungen sind in diesem ökonomischen Sinne, und Armut als eine utopische Kraft der Veränderung. Zu dieser Armut müssen wir uns bekehren. Von der anderen müssen wir uns befreien.
Diese Zivilisation der Armut, das ist ein Leben, in dem Leistung, Erfolg und Konsum nicht alles sind. Es sollen andere Werte Bedeutung haben: Mitmenschlichkeit, Gerechtigkeit, Gleichheit. So verstehen Befreiungstheologen ihr Ideal, ihre Utopie vom Reich Gottes, das auch in dieser Welt entstehen kann.
Das wird die Verbindung zum Marxismus und anderen Utopien ermöglichen, also dieses Gespräch. Es ist die große Zeit des Gesprächs zwischen Marxismus und Christentum.
Ein Gespräch, das vor dem Hintergrund brutalster politischer Auseinandersetzungen in Süd- und Mittelamerika stattfand.
Chile 1970. Der Sozialist Salvador Allende bildet eine Regierung.
1973 putscht sich eine Militärdiktatur mit massiver Unterstützung der USA an die Macht. Zehntausende Menschen werden ermordet.
Argentinien 1976 bis 1982. Blutige Militärdiktatur. 30.000 Menschen verschwinden.
Darunter auch oppositionelle Priester. Militärdiktaturen in Bolivien, El Salvador, Brasilien und anderen Ländern sorgen dafür, dass sich nichts Grundsätzliches ändert an der Situation der Armen. Die Kirche in Lateinamerika ist gespalten. Die konservativen Teile kooperieren, so wie sie es seit Jahrhunderten gewohnt sind, mit den Militärdiktaturen. Währenddessen werden Anhänger der Theologie der Befreiung verfolgt, in den Kellern der Geheimpolizei gefoltert und auf offener Straße von den Militärs ermordet.
Das heißt, es gibt eine direkte Kirchenverfolgung, Christenverfolgung in sogenannten christlichen Ländern. Brasilien, Chile, Guatemala. Christen werden verfolgt. Es kommt zu der Situation, wo eine Bibel zu besitzen schon eine gefährliche Tat war.
Einige Priester brachen mit ihrem Ideal der Gewaltlosigkeit, gingen in den Untergrund und unterstützten mit der Waffe in der Hand die Befreiungsbewegungen. In Nicaragua gelang es 1979, die von den USA offen unterstützte Militärdiktatur zu besiegen. Ernesto Cardenal unterstützte diese Revolution und besingt in seinem Gedicht Barrikade feierlich den gewaltsamen Widerstand.
Alle waren beteiligt. Die Jungen, die fortgingen ohne Abschied von der Mutter, weil sie nicht wissen sollte, dass sie gingen. Der Mann, der zum ersten Mal sein Mädchen küsste, und das Mädchen, das sich aus der Umarmung löste, um ein Gewehr zu umarmen.
1980 bekam Ernesto Cardenal, trotz seines Eintretens für einen bewaffneten Widerstand, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels.
Considero muy significativo el que se me haya concedido el premio de la paz.
Ich halte es für bedeutsam, dass dieser Friedenspreis mir, einem Mann, zugesprochen wurde, der den bewaffneten Kampf seines Volkes verteidigt und besungen hat. Und es ist tatsächlich so, dass wir mit diesem Kampf den Frieden gesucht haben.
La verdadera paz, que no es solo ausencia de guerra.
Revolution, wie sie Ernesto Cardenal versteht, begnügt sich nicht mit einer Änderung der gesellschaftlichen Strukturen, sie hat auch eine spirituelle Dimension.
Eine Revolution ist eine gesellschaftliche Veränderung. Das Gleiche, was in der griechischen Sprache des Evangeliums Metanoia heißt. Eine Änderung der gesamten Haltung. Eine Umkehr, wie das Wort für gewöhnlich übersetzt wurde. Unsere Revolution war genau dies. Eine große Veränderung. Eine Umkehr zur Liebe.
Die meisten Theologen und Theologinnen der Befreiung sind, das muss man auch immer wieder betonen, ausgesprochene, treue Kirchenmitglieder.
Und auch Ernesto Cardenal blieb der Kirche verbunden. Als der Papst Lateinamerika besuchte, ging ein Bild um die Welt. Ernesto Cardenal kniet vor dem Papst, während dieser scheinbar schimpfend seinen Zeigefinger hebt.
Dieses Bild ist hervorragend. Der Papst kommt, zeigt den Zeigefinger, du will die Leviten lesen und der andere steht vor ihm, knien, bieten. Also mehr konnte man nicht machen. Es spricht auch als Bild für das Verhältnis der Theologie der Befreiung. Egal wo man steht, man hat noch diese Verbundenheit zu Kirche und zum Amt.
Trotzdem, die Auseinandersetzungen mit der Amtskirche verschärften sich in den 80er Jahren. Kardinal Ratzinger, 1983 war er Präfekt der römischen Glaubenskongregation, wendet sich gegen die Befreiungstheologie, wie sie deren wichtigste Vertreter verstehen. Er bemängelt ihre radikale und verfälschende Umdeutung des Christentums.
Diese Erklärungen, diese pauschale Verurteilungen von Rom, eher polemisch, also keine wissenschaftliche Auseinandersetzung, keine richtige theologische Auseinandersetzung mit Punkten der Theologie der Befreiung, sondern mehr so polemische Art, eigentlich die Seite der Unterdrücker, der politischen Unterdrücker bestärkt haben. Und dann, na gut, wenn ihr selbst von Rom desautorisiert wird, und so mehr haben wir Grund, euch zu verfolgen.
In Nicaragua nahm die Umkehr zur Liebe, von der Ernesto Cardenal gesprochen hat, ein wenig erfreuliches Ende. Der Revolutionseuphorie folgte die Zeit der Neuorganisation des Landes. Ernesto Cardenal wurde Kulturminister. Nach einigen Erfolgen machten die Revolutionäre viele Fehler, ließen sich korrumpieren von Macht und Geld. Die USA finanzierten die Contras, eine Widerstandstruppe, und verhängten Handelsblockaden. Als es dann Wahlen gab, wurden die ehemaligen Revolutionäre in die Opposition geschickt. In den 90er Jahren ist es dann still geworden um die Theologie der Befreiung.
Nicht still geworden, sondern differenziert. In den 90er Jahren zum Beispiel entstehen die feministischen Theologien. In den 90er Jahren stehen die indianischen Theologien. In den 90er Jahren stehen die afroamerikanischen Theologien. So eine Pluralität von Theologien, die kann ich mir nicht erklären ohne die Theologie der Befreiung.
Professor Raoul Fornet-Betancourt hält auch aus einem anderen Grunde an der Theologie der Befreiung fest. Ihr Ideal, die Utopie einer solidarischen Gesellschaft, ist nicht eingelöst. Im Gegenteil. Heute in einer Zeit eines ungezügelten globalen Kapitalismus setzt sich mehr und mehr ein wirtschaftsliberales Menschenbild durch. Hier werde der Mensch nur als rücksichtsloser Konkurrent und gieriger Konsument verstanden. Eine Theologie der Befreiung kann ein Gegenbild liefern. Das Bild des mitfühlenden und solidarischen Menschen. Als gläubige Menschen haben sie die Gewissheit, dass Gott auf ihrer Seite steht.
Gott hat's für die Armen entschieden, hat eine Aufgabe übernommen, die größer ist als wir.
Und wem dieses Gottvertrauen fehlt, für den kann die Utopie der Befreiung vielleicht jene Sehnsucht wachhalten, von der Ernesto Cardenal spricht.
Ich habe mich nach dem Paradies gesehnt, mein Leben lang. Ich habe es gesucht. Doch ich weiß jetzt, dass es nicht in der Vergangenheit liegt, sondern in der Zukunft.